Hallo, ich bin die Silvia Schlüter von der Redaktion Fantastik. Heute geht es um Volsung. Wenn ihr etwas überspringen wolltet, dann nutzt doch die Kapitelmarken.
Oh nein, wir haben den einen Star durch den anderen Star ersetzt. Mein Gott, wer bist du denn? Du bist nicht der André.
Nein.
Ich bin der Gute diesmal, das ist doch auch was Schönes.
Habe ich gesehen, mein Gott, was hat die denn da vorne? Die hat riesige Brüste. Interessant.
Was zum Teufel ist eigentlich mit der deutschen Comic-Szene los, wenn das in zwei verschiedenen Jahren der beste deutsche Comic ist?
Ich versuche eigentlich immer nette Dinge zu sagen und nicht die bösen Dinge.
Wir tindern uns durch die Gegend, um wenigstens noch einen wegzustecken. Und damit kommen wir auch zu dir, Ralf.
Der Überleitungskönig ist gerade die Treppe runtergefallen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit André und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nütz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer den wunderbaren André Würfelheld. Hallo.
Nein, hast du nicht.
Oh mein Gott, wer bist du denn? Du bist nicht der André.
Nein, ich bin der Ralf.
Oh nein, wir haben den einen Star durch den anderen Star ersetzt.
Hallöchen.
Erzähl der Welt, was für ein Star bist du denn?
Ach, ich weiß nicht, ob ich ein Star bin. Auf jeden Fall bin ich lange dabei. Ralf Sandfuchs, haben vielleicht schon mal einige gehört. Habe so in den letzten 30, 40 Jahren so einiges an Unsinn in der Szene angestellt. Ja, und heute durfte ich mal hier sein und hier Unsinn anstellen.
Ganz fantastisch. Und obwohl du quasi ein Gast bist, werden wir trotzdem der etablierten Struktur folgen. Und das bedeutet, auf diesen Schreck jetzt starten wir mit einem Getränketest. Und du durftest dir quasi was aussuchen. Du hast was ganz Exotisches tatsächlich dieses Mal mitgebracht.
Genau.
Und ich musste sehr lange suchen in der Feinkostabteilung des Supermarkts, um es zu finden. Aber ich habe es gefunden. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe etwas mitgebracht, was man lange Zeit tatsächlich nur in den USA bekommen hat. Und zwar eine Sonderversion von Dr. Pepper. Dr. Pepper ist halt so Karamell-Cola, kann man grob sagen. Und in den USA bekommt man eben auch die Vanille-Version davon. Und die ist seit, weiß ich nicht, einem Jahr auch hier in Deutschland erhältlich, aber wie du schon sagtest, schwer zu bekommen. Nennt sich Dr. Pepper Vanilla Float und ja, ist eben eine Vanille-Karamell-Cola oder sowas in der Art.
Dann mache ich meine Dose mal auf.
Ich habe meine schon eingegossen.
Oh, das schäumt scheiße. Ich muss erst noch überlegen, wie ich den Geschmack finde. Du darfst Gott sagen, wie du den Geschmack findest.
Ich bin tatsächlich da, wie gesagt, über Amerika drauf gekommen, weil wenn man in den Universal Studios in das Harry Potter Land fährt, kann man da Butterbier trinken. Und Butterbier ist im Endeffekt diese Limonade mit Softeis gemischt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das muss es doch auch noch woanders geben. Und so habe ich es dann in den amerikanischen Supermärkten gesucht. Und es ist absolut grauenvoll, wenn man es warm trinkt, weil man dann nur Vanille im Mund hat und Süße und Zucker. Wenn man es aber kalt trinkt, sodass das Ganze den Mund ein bisschen betäubt, dann finde ich es eigentlich ganz gut. Es könnte ein bisschen weniger süß sein, aber sonst mag ich das sehr gerne. In diesem Sinne, Prösterchen.
Prösterchen. Ich habe dir eiskalt tatsächlich mitgebracht jetzt. Also ich habe es in den Kühlschrank gestellt jetzt den ganzen Nachmittag. Und ich koste noch mal. Das hat, glaube ich, im ersten Moment, wenn ich nicht drüber nachdenke, fast mehr von einem Malzbier als von einem Cola-Getränk. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal kaufen würde tatsächlich. Da fehlt ein bisschen der Eigengeschmack. Es hat nicht die Ultrasüße von einem Malzbier, aber auch nicht diese Erfrischung von einer Cola. Das ist so, es steht genau zwischen den Stühlen und befriedigt mich in keiner Art und Weise.
Oh, das tut mir leid. Ich mag es.
Alles gut. Ich habe ja schon in der Vorbesprechung zum André gesagt, als es hieß, dass du quasi seinen Part dieses Mal übernimmst. Ich muss dieses Mal quasi den Grumpy Old Man spielen und die ganzen kritischen Sachen sagen, was er sonst immer André macht. Deswegen offensichtlich, ich bin gut reingestartet und wir haben uns jetzt gestärkt. Es kommt das Ask Me Anything und tatsächlich haben uns wieder die HörerInnen ein paar lustige Fragen gesendet. Und ich habe eine ganz feine. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass das hier keine Live-Sendung ist, sondern dass wir eine Podcast-Folge immer ein paar Tage, in ganz seltenen Fällen auch mal ein paar Monate vor der Veröffentlichung aufnehmen. Und heute haben wir den 20.07. und da trendet in den sozialen Medien ja gerade der Hashtag Barbenheimer, weil ja sowohl Barbie als auch Oppenheimer angelaufen sind, um das verkorkste Kinojahr zu retten. Sind wir eher Team Barbie oder sind wir eher Team Oppenheimer? Ralf, welches Team bist du?
Oh, Team weder noch. Ich weiß nicht, Barbie hat mich damals schon erschreckt, weil ich habe vor langer Zeit mal eine kleine Tochter gehabt und da wurde natürlich Barbie gespielt. Darum schreckt mich das eher ab. Und ja, Oppenheimer ist eine spannende Geschichte, aber ist mir eigentlich ein bisschen zu düster. Ich bin mehr so der Typ, der sich an einem ja lustigen oder spannenden oder gruseligen Film erfreut, aber nicht an einem ernsten Drama.
Also ich finde ja, man kann in diese Frage so ein bisschen viel hineininterpretieren. Also versuche ich einfach mal, die Frage auf drei Ebenen zu beantworten. Und zwar, wenn es lediglich darum geht, welchen Film ich im Kino anschauen werde, dann kann ich voller Freude verkünden, dass es beide sein werden. Und dann allerdings Barbie zuerst, was aber lediglich den Grund hat, dass unser Kleinstadtkino hier den vor Ort zeigt, während ich für Oppenheimer noch ein ganzes Stückchen fahren muss. Wenn man die Frage ein bisschen größer nimmt und sich die Frage vielleicht eher auf die Regie oder das Drehbuch bezieht, also ob ich lieber Filme von Christopher Nolan mag oder von Greta Gerwig, dann wäre ich Team Oppenheimer, weil ich zugegebenermaßen noch nie irgendeinen Film von Greta angeschaut habe. Und wenn die Frage sich allerdings auf das Genre bezieht, also ob ich lieber eine bitterernste Biografie anschaue über einen in Anführungszeichen heldenhaften Mann oder ob ich mir lieber eine feministische Komödie anschaue, dann wäre ich in dem Fall vermutlich gerade so im Team Barbie drin. Also ich gebe, glaube ich, so eine gemischte Antwort, aber vielleicht haben unsere Gästinnen ja eine ganz klare Antwort dazu und deswegen holen wir sie mal rein. Hallo Ulrike, hallo Silvia, wer seid ihr denn und in welchem Team spielt ihr?
Hallo, ich bin die Silvia von der Redaktion Fantastik.
Ja, hier ist Ulrike, auch von der Redaktion Fantastik und ja, die Wahl fällt schwer. Ich weiß, ich hatte als Kind auch, ich glaube, ein oder zwei Barbie-Puppen, hab aber diese relativ selten bespielt und hatte da nicht groß eine große Beziehung zu. Ja, deshalb bin ich wohl eher im Team Oppenheimer.
Also ich hatte auch eine Barbie und die habe ich von meiner Oma geschenkt gekriegt. Und das Erste, was ich mit der gemacht habe, ist, ich habe sie ausgezogen. Und als ich sie dann nackt in der Hand hatte, also diese komische Puppe, mit der ich irgendwie nichts anfangen konnte, habe ich gesehen, mein Gott, was hat die denn da vorne? Die hat riesige Brüste. Interessant. Und dann habe ich sie weggelegt. Das war so mein erster Eindruck von Barbie-Puppen. Und die lag bei mir immer nur nackt in der Gegend rum.
Bitten wir jetzt den Psychologen dieser Sendung herein, um diese Aussagen ein wenig zu bewerten.
Jetzt bräuchten wir Elea als Doktorin der Kriminalpsychologie, damit sie das analysiert.
Direkt auch noch Kriminalpsychologie. Eieiei.
Okay, vielleicht kann uns Elea gleich noch ein bisschen mehr profilen, denn unsere beiden Gästinnen haben ja auch Fragen mitgebracht, die sie Ralf und mir stellen. Also haut mal raus.
Ja, meine Frage war, die ich mir überlegt habe, wie wird man glücklich?
Ralf, wie wirst du glücklich?
Oh. Jetzt wird's tief.
Wie wird man glücklich? Ich würde sagen, am ehesten ist es so, dass man irgendwann etwas herausfindet, was einen glücklich macht. Und wenn das was auch immer man da herausfindet. Ich denke, das kann eine Tätigkeit sein, das kann ein Mensch sein, das kann irgendwas anderes sein. Und wenn man das tatsächlich in seinem Leben hat, dann ist man glücklich. Vielleicht nicht auf ewig, aber zumindest in diesem Moment.
Ich bin recht ähnlich bei dir, aber doch ein bisschen entfernt. Ich glaube, ich unterscheide immer noch so ein bisschen zwischen Zufriedenheit und Glücklichsein. Für mich ist glücklich immer eher so was Kürzeres und Zufriedenheit was Langfristiges. Ich glaube, ich würde eher nach Zufriedenheit streben. Und jetzt kommen wir die ganzen küchenpsychologischen Sachen, sowas wie du musst dich selbst lieben und den ganzen Kram. Aber da ist ja leider auch irgendwas dran. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt mich nicht vergleiche, einer Stefan, den Blognamensgeber Stefan zum Beispiel, der verdient ungefähr das Dreifache von mir und arbeitet aber, wenn wir ehrlich sind, sehr viel weniger. Okay, der hat auch lange studiert dafür, aber davon abgesehen. Wenn ich jetzt sage, er verdient viel mehr und arbeitet viel weniger, dann würde mich das jetzt nicht zufrieden machen. Wenn ich aber denke, ich habe einen Job, der völlig okay ist und wo ich von leben kann und ich kann meinen Hobbys finden und so und ich komme damit klar und ich bin vor allen Dingen gut in meinem Job, das ist besser, als wenn ich jetzt unzufrieden wäre und wäre total neidisch. Also ich glaube, mit sich selbst sein, auch mit seiner eigenen Situation klarkommen, erreichbare Ziele, also wenn ich immer was Unerreichbares habe und sage, keine Ahnung, ich bin erst glücklich, wenn ich Millionär bin, sorry, ich bin Krankenpfleger, ich werde nie Millionär sein, dann bleibe ich unglücklich. Aber wenn ich denke, in dem Rahmen dessen, was machbar ist, läuft alles ganz okay, ich glaube, dann kommst du langsam so in die Richtung von Zufriedenheit. Jo, Ulrike, du hast auch noch eine Frage.
Ja, also ich habe keine Frage, die Silvias Frage jetzt an Tiefe und Tragweite toppen kann. Und zwar wollte ich dich fragen, du hast ja auch gesagt, wir können auch was Verrücktes fragen. Philipp, warst du auf einer Waldorfschule?
Ich bin im tiefsten Osten. Ich glaube, da gibt's gar keine Waldorfschulen.
Okay. Hintergrund meiner Frage ist nämlich deine unerreichte Einlage bei unserer Wolsung-Runde, wo du einen Oger gespielt hast und als es gegen den Erzbösewicht ging, hast du gesagt, du hast so keine Optionen, du weißt nicht genau, was du machen sollst, aber dann hast du deinen Namen getanzt. Und da hast du, glaube ich, mich und auch sämtliche anderen Gruppenmitglieder sehr glücklich gemacht, weil diese Szene einfach unerreicht war und ich denke da immer heute noch dran. Das war einfach toll.
Ja, tatsächlich. Also irgendwann wird ja noch eine Folge mit Ralf und mir kommen, das kann ich jetzt schon spoilern, wo es um die verschiedenen Spielstile geht. Und bei mir ist ja so, dass ich versuche immer Rätsel zu lösen oder Aufgaben zu meistern. Das ist das, was mich beim Rollenspiel glücklich macht. Und bei Wolsung war es ja so bei den Regeln, dass ich irgendwie, also kämpfen konnte ich nicht, aber ich konnte irgendwie beitragen, indem ich andere Proben erfolgreich schaffe. Und das war für mich einfach die logische Option. Ich war gut im Tanzen und Klatschen und Singen. Offensichtlich hatte die meisten Würfel oder die höchsten Würfel. Und das war die Lösung, um den Gegner abzulenken. Und ja, ich habe quasi das Rätsel gelöst, in Anführungszeichen. Und das hat mich glücklich gemacht. Und Ralf würde jetzt sagen, ah, das ist doch gar kein Storytelling. Aber wie gesagt, die Folge kommt ja erst noch. Seid gespannt, wie wir total gegensätzlicher Meinung sein werden.
Das kann was geben.
Und damit ziehen wir ordentlich durch und sind schon beim Thema vor dem Thema. Und ich weiß, ihr redet jetzt ein bisschen über Konkram. Erzähl doch mal, Ralf, worum geht's denn?
Also ich war bislang tatsächlich nur auf einer, nämlich auf der FeenCon, weil ich ja seit einiger Zeit bei der Redaktion Fantastik so als Mädchen für alles im Verlag mit unterwegs bin, habe da auch Standdienst gemacht und Fotos gemacht und so weiter. Es war ein FeenCon, bedeutet, es war ein tierisch heißes Wochenende. Das ist immer so. Und es ist die Convention der Gilde der Fantasy-Rollenspieler. Die existiert inzwischen, jetzt muss ich überlegen, ich glaube seit 34 Jahren. 1989 hat sie begonnen als FeenCon. Und seitdem wird sie also jedes Jahr veranstaltet. Und am Anfang war ich sogar einer der Mitveranstalter. Inzwischen hat sich das aber alles komplett gewandelt. Ist halt von Bonn Bad Godesberg jetzt vor einem Jahr, also 22, nach Bonn-Beuel gezogen in eine Gesamtschule. Und dieses Jahr konnte man auch diese Gesamtschule erstmalig nutzen, während wir im letzten Jahr mehr oder weniger nur in der Turnhalle waren. Und es gibt auch einen Außenbereich, wo also verschiedene Handwerker und auch Essensstände, Getränkestände, Künstler und so weiter alle sind. Dieser Bereich ist auch immer frei zugänglich. Das heißt, wenn man Lust hat, kann man da einfach hingehen. Und wenn man eben zu den echten Spielständen will, dann muss man halt Eintritt bezahlen. Ja, wie gesagt, dieses Jahr war ich unter anderem bei der Redaktion Fantastik, habe da ein bisschen geholfen, habe aber auch zusammen mit 3P an einigen Stellen da Streams mitgestaltet und war auch beim Wettbewerb der Ideenfee dabei. War auf jeden Fall eine sehr spannende Convention, wie ich fand, aber sie war auch sehr erfolgreich, nämlich mit einem Besucherzuwachs von etwa 50% gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, das hat also trotz einiger organisatorischer Pannen, die es also da gegeben hat, trotzdem sehr gut geklappt und wurde also auch von den Besuchern gut angenommen und auch gut bewertet.
Sehr schön. Ich glaube, da muss ich auch irgendwann mal hin.
Ja, unbedingt. Also für mich war die FeenCon, es war nicht nur wieder einmal sehr heiß, was mir dann leider auch wieder mal ein bisschen Kopfschmerzen verursacht hat, weil ich bin überzeugte kühle Nordeuropäerin und alles über 30 Grad ist schlecht.
Ja.
Und ich muss sagen, also der Location-Wechsel hat der FeenCon, würde ich sagen, wirklich gut getan, denn in der Stadthalle war es immer noch heißer, wobei wir ja immer vorne standen im Eingangsbereich, wo es so um mindestens 2 Grad kühler war, was dann aber irgendwann auch nicht mehr half. Diese FeenCon war für mich, also der Samstag war, ich glaube, einer der anstrengendsten Con-Samstage, die ich je hatte. Nicht nur, wir kamen also an, Aufbau und sofort stürzten sich die Leute auf ein. Ich habe also den ganzen Tag nur geredet und ich hatte 3 Veranstaltungen. Wir hatten nämlich diesen tollen Verlagstalk auf der Bühne, ein sehr interessantes Gespräch, viel zu kurz. Wir hätten noch mindestens doppelt so lange sprechen können. Dann habe ich einen Workshop zum Thema Wolfsung gehalten in einem Container. Ich hatte das, also als ich dann fertig war, hatte ich das Gefühl, ich habe so die Konsistenz einer Rosine angenommen. Es war unfassbar heiß in diesem Container. Und dann haben wir abends noch über unseren Verlag berichtet. Da kamen leider nur sehr wenige Leute. Schade. Aber naja, das ist dann so. Und zwischendurch hat man eigentlich ständig geredet. Und irgendwie haben wir das Ganze dann wenigstens bei einem sehr netten Essen noch schön ausklingen lassen. Das ist auch mal so das Highlight, abends mit guten Freunden und Bekannten immer essen zu gehen. Ja, den Tag in Ruhe zu beschließen. Ja, also FeenCon, Philipp, du musst da unbedingt mal hinkommen. Das lohnt sich wirklich.
Okay.
Auf jeden Fall.
Jetzt muss man nur eine Sache leider da reinschmeißen, nämlich das Orga-Team der letzten beiden Jahre hat sich nach dieser Convention zurückgezogen. Man muss jetzt also mal abwarten, wie sich die FeenCon jetzt weiterentwickelt.
Ja, das ist ja schade. Also,
ja, das ist schade, aber da ich einige der Leute auch kenne, ja, und mit denen auch gesprochen habe, haben die also auch gesagt, das ist wirklich ein Wahnsinnsaufwand, den man betreiben muss. Und die möchten jetzt also gerne einfach erstmal eine Pause machen.
Das ist ganz verständlich. Also es geht ja um Markus Pommerin und Michael Jägers. Und die beiden, das sind für mich Helden. Also die haben die GFR wieder hochgebracht, nachdem die total am Boden lag, und haben diese FeenCon wieder auferstehen lassen wie ein Phönix aus der Asche. Und das ist ganz toll und man kann nicht genug den beiden danken für die Arbeit, die sie geleistet haben, die stundenlangen Abrechnungen, die sie gemacht haben von Michael und die Telefonate mit dem Finanzamt und was da alles dazugehörte. Also es ist unfassbar, dass die beiden das so gut hingekriegt haben, und dass die beiden jetzt gehen, ist natürlich echt bitter. aber ich verstehe, warum. Und ja, jetzt wollen wir hoffen, dass die GFR das zu schätzen weiß, was die beiden da geleistet haben und das nicht wieder alles verkackt.
Das klingt ja nach einer sehr erfolgreichen Veranstaltung.
Ja.
Und das ist die Überleitung zu meinem kurzen Thema vor dem Thema, das Thema Erfolg. Und zwar, ich will es nur ganz kurz halten, aber da das bestimmt nie wieder passieren wird, muss ich das hier jetzt einfach für die Nachwelt einfach mal kommentieren. Ihr wisst ja, dass ich sehr gerne Blitz Bowl spiele. Das ist quasi der kleine Brettspielbruder vom Blood Bowl. Wir haben es ja in der Spin-off-Folge 48 in der Medienshow vorgestellt. Und jetzt habe ich an zwei Wochenenden hintereinander ein Blitzbowl-Turnier gewonnen. Erst auf der KicksCon in Hannover beim dritten Biscuit Bowl, den immer der Patrick organisiert. Der wäre auch schon mal im Podcast dabei. Und das Interessante da war, dass ich mich jedes Turnier um einen Platz verbessert habe. Also beim ersten war ich mit Skaven dritter Platz, beim zweiten mit dem Skaven zweiter Platz und jetzt halt beim dritten mit den Goblins der erste. Und was noch wichtiger ist, ich habe den Blog-Namensgeber Stefan besiegt. Das kommt ja auch nur alle Jubeljahre vor. Das war mein größter Erfolg.
Ja. Hey, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und eine Woche später war dann der 6. Phantasos Arena Blitzball Cup in Wiesbaden. Das ist ja so mit Abstand das größte Turnier hier in Süddeutschland. Und da habe ich mit Skaven den ersten Platz gemacht. Und das war wirklich unverhofft, denn bei allen Turnieren zuvor, die über 4 Runden gingen, habe ich, selbst wenn ich in der Vorrunde immer gut gespielt habe, in der letzten Runde immer das große Nervenflattern bekommen und habe dann so hoch verloren, dass ich in der Gesamtwertung nochmal 2-3 Plätze abgerutscht bin. Diesmal überraschenderweise nicht, das war schon ziemlich cool. Aber was noch viel cooler war, dass diesmal meine halbe Rollenspiel-Mädelsgruppe mitgekommen ist und die haben sich richtig gut angestellt. Das ist schon mal sehr schön. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, haha, aber den Philipp mache ich bestimmt fertig. Und da gibt's auch bald wieder mal Gelegenheit dazu, denn Blitzball erlebt gerade sowas wie einen kleinen Boom. Und heute, am Tag der Aufnahme, sind beispielsweise gleich 5 Turniere angekündigt.
Boah.
Und zwar am 20.8. in Berlin, am 1.10. auf der OrgCon in Schweinfurt, am 28.10. erneut in Wiesbaden und gleich 2 Turniere in Lübeck. Wie immer gibt's alle Infos in den Shownotes. Vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal und ich freue mich natürlich sehr darauf, mal gegen die HörerInnen anzutreten. Ja, und jetzt nach so etwas gegeneinander spielendes wie Blitzball kommen wir mal zu was Gemeinschaftlichen. Wir kommen nämlich zur Medienschau und wir haben ein paar Sachen, die wir auch gemeinsam besprechen werden, weil wir sie alle geschaut haben. Und ich denke, starten wir doch einfach mal mit dem aktuellsten Thema, nämlich Indiana Jones Teil 5. Ich glaube, da gibt's gespaltene Meinungen bei uns, also vielleicht doch ein bisschen ein Gegeneinander. Der Ralf hat mich ja auf das Thema gebracht. Ralf, worum geht's überhaupt in diesem Film?
Ja, worum geht's? Also ohne zu spoilern, erleben wir also einen stark gealterten Indiana Jones. Ich glaube, Indiana Jones muss ich nicht großartig erklären. Das ist der Typ mit dem Schlapphut, der Peitsche. Und die Welt hat sich eben letztendlich weitergedreht. Er ist jetzt eben, ja, unklar alt. In Wahrheit, Harrison Ford ist ja um die 80 und man sieht eben auch, dass wir es hier mit einem gealterten Helden zu tun haben, der für einen Teil des Films allerdings sehr gekonnt runtergerechnet wird, so dass wir also auch einen jungen, vielleicht 40-jährigen Indiana Jones erleben und das wirklich gut aussieht, hat mich stark gewundert, dass man das also heute so gut machen kann. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut getan, dass ich relativ wenig wusste. Er ist halt wieder auf der Jagd nach einem bestimmten Artefakt und es gibt natürlich wieder Nazis. Nazis gehören ja dazu. Und es gibt natürlich auch wieder Leute, die mit ihm gemeinsam auf dem Weg sind. Aber was sich dann nachher mit diesem Artefakt abspielt, welchen Zweck es hat oder warum die Leute so auf der Jagd danach sind, das möchte ich gar nicht an der Stelle spoilern, weil ich wusste es nicht und ich saß im Kino und dachte nur, okay, das geht jetzt in eine andere Richtung, als ich erwartet habe, aber das ist cool. Und ich muss sagen, nachdem ja der letzte Indiana Jones 4, ja, ich sag mal kontrovers, zumindest diskutiert wurde, einige behaupten ja, den gab es nicht. Ich gehöre ja, glaube ich, zu den 3 oder 4 Leuten auf der Welt, die diesen Film tatsächlich mochten.
Ich mochte den auch.
Aber der neue ist also schon deutlich besser. Man sollte, glaube ich, auf jeden Fall den ersten kennen, weil man da eben sehr viele Anspielungen drauf findet. Auch in den anderen, also von den anderen Filmen taucht immer wieder mal was auf. Aber ja, es ist ein klassischer alter Abenteuerfilm. Das heißt, wir haben also Action-Szenen, die aber eben auch nicht so überkandidelt sind wie das, was man heute bei James Bond oder Mission Impossible erlebt, sondern die wirklich mehr wie altertümliche Filme aussehen. Wir haben spannende Charaktere dann dabei, die diesmal auch recht schlau sind teilweise. Also es ist nicht so, dass Indiana Jones ihnen allen überlegen ist. Ja, und wie ich finde, ein sehr gelungenes Ende. Ja, wo man sich so das eine oder andere Tränchen dann auch mal so aus dem Augenwinkel drückt. Also ich zumindest. Aber ich bin bei sowas dann eh immer nah am Wasser gebaut. Hat mir super viel Spaß gemacht. Er ist allerdings mit, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube 134 Minuten oder irgendwas in der Drehe, ist er auch ziemlich lang geraten. Aber trotzdem, von meiner Seite aus auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ich habe da, glaube ich, eine etwas differenziertere Meinung. Ich finde ihn nicht so schlecht, wie alle machen. Das muss ich vorneweg sagen. Also der hat ja teilweise vernichtende Kritiken bekommen. Nein, der ist nicht so schlecht, wie alle sagen. Das ist erstmal wichtig. Er hat aber trotzdem deutliche Schwachpunkte. Vielleicht, um nochmal auf den vorherigen Film zurückzukommen, bei den Kristallschädel. Ich bin eher so ein halber Fan von diesem Film. Ich sage immer so, die letzten 20 Minuten sind totaler Schrott und alles davor ist eigentlich ganz gut. Und ich glaube, so, ohne jetzt zu spoilern, aber so ein kontroverses Ende, wie wir im vierten Teil haben, hat jetzt auch dieser Film. Aber das, was sie machen, fügt sich ein bisschen besser in dieses ganze Indiana Jones-Narrativ ein, weil es immer noch fantastisch ist, im Gegensatz zu dem vierten, wo das ja Science-Fiction war. Es gibt aber so immer noch Sachen, die ich so ein bisschen schwach finde. Ich hatte so teilweise tatsächlich das Gefühl, dass Indiana Jones in seinem eigenen Film eher der Sidekick ist, der überall mit hingeschleppt wird und dann halt, weil er der Hauptdarsteller ist, mal sich an Steuer setzen darf vom Auto oder von Tuk-Tuk. Aber eigentlich wird er ja nur mitgeschleift von seiner Patentochter, die Helena Shaw, weil die im Prinzip diesen ganzen Abenteuerkram macht und das herausfordert und das sucht und die Handlung vorantreibt. Und was mich ein bisschen gestört hat, war, dass der Ablauf recht ähnlich ist. Im Prinzip ist jeder kleine Handlungsabschnitt, also sagen wir mal jeder Schauplatz, wo die sind, und da gibt's wieder eine ganze Menge, also die fahren mit einem Tuk-Tuk ein Rennen irgendwie durch irgend so eine marokkanische Stadt. Und dann sind sie unter Wasser und New York und da gibt's eine Verfolgungsjagd auf dem Pferd durch eine Parade. Das ist alles ganz cool. Aber irgendwie jedes Mal ist die Geschichte, die kommen an einem Punkt, machen was, finden vielleicht genau das, was sie suchen und dann kommen die Nazis und nehmen sie wieder weg. Und das passiert halt nicht nur einmal, sondern zweimal und dreimal und viermal. Das wirkt alles für mich so ein bisschen repetitiv. Es ist jetzt nicht so langweilig, aber es ist, wo ich denke, ja, es wird genau wieder das passieren. Schön, dass du jetzt dieses eine Puzzlestück hast. Ach, da hinten, guck mal, da kommen ja schon wieder die 3 Nazis und klauen dir das Zeug wieder.
Naja, da muss man natürlich sagen, wir reden hier von einem klassischen Abenteuerfilm. Und da finde ich das Argument nur so halbschlüssig, weil es ist nun mal so, es sind immer dieselben Geschichten, es sind immer dieselben Abläufe. Das gehört für mich zum Genre. Ja, weil das basiert im Endeffekt ja tatsächlich auch auf Ideen von Filmen, wie man sie schon aus den 40er oder 50er Jahren kennt. Da war das auch schon so.
Ulrike, du hast ihn ja auch gesehen. Was denkst du denn dazu?
Also du hast natürlich recht. in dem Punkt, dass manches so ein bisschen voraussehbar scheint. Aber ansonsten hat mir der Film sehr gut gefallen. Er ist eigentlich back to the roots. Also auch das Ende. Das Ende hat viel mit Indiana Jones 1 zu tun und auch mit dem, was er im Film sagt, nämlich, dass er bei aller Wissenschaft auch unerklärliche Dinge erleben konnte. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen.
Die Tricktechnik ist unwahrscheinlich toll.
Ja, also das Gesicht sieht zwar etwas grob aus, also man sieht schon, sieht ein bisschen unnatürlich aus, aber an den Bewegungen erkennt man, dass der Körper nicht zum Gesicht passt. Aber davon abgesehen muss ich sagen, ich finde das eigentlich, was er da macht, auch mutig. Er zeigt, er ist ein gealterter Mensch. Und er ist nicht schlechter geworden, er ist in einer Welt, die nicht mehr so ganz zu ihm passt. Das merkt man dann ja auch, ne? Er geht allmählich in Rente, er kommt mit vielem, was für ihn modern ist, nicht mehr so ganz gut klar, sogar also ganz klassisch. Er zeigt auch deutlich, er ist nicht mehr der junge, strahlende Held wie vor 40 Jahren. Das ist er nicht mehr, sondern... Also ich hatte zumindest das Gefühl, er steht auch dazu, dass er manches nicht mehr so gut kann, obwohl er noch mehr kann als viele andere. Also ich möchte in dem Alter auch so fit sein. Und davon aber abgesehen, ja, hat mir der Film einfach gut gefallen. Es ist ein klassischer Indiana Jones, Back to the Roots, wie ich schon gesagt habe. Und zeigt eben auch andere Charaktere, die eben einfach etwas älter sind und nochmal anknüpfen wollen und nochmal zeigen wollen, jupp, wir können da noch was. Es macht einfach Spaß. Ich hatte einen sehr schönen Abend.
Vielleicht wollen wir das kurz abschließen und es noch benoten. Was für eine Schulnote würdet ihr denn dem Film geben?
Unter der Prämisse, die ich eben genannt habe, also zu sagen, ja, es ist eine Fortsetzung dessen, was wir kennen, würde ich ihm tatsächlich eine 1- geben. Wenn ich jetzt sage, der Film wird für jemanden ansichtig, der halt die alten Sachen nicht kennt, dann ist man wahrscheinlich irgendwo im Bereich 2-2-, weil dann eben einige Sachen, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen seltsam wirken, aber halt auch so sein sollen. Von daher bleibe ich mal bei der 1-.
Ja, kann ich nur unterstreichen.
Okay, ich glaube, ich würde für einen Indiana Jones Film wegen Fanservice und so weiter und so fort wahrscheinlich eine 2- geben und als normalen Abenteuerfilm wahrscheinlich eine 3+. Womit ich immer noch, obwohl ich so eine schlechte Wertung gebe, immer noch deutlich über dem Kritikerschnitt bin. Also ich bin der Gute diesmal, das ist doch auch was Schönes.
Ach, auf Kritiker höre ich eh nie.
Aber wenn wir eh gerade beim Thema Film sind, vielleicht möchte der Ralf kurz was sagen. Der hat nämlich einen Film gesehen, der kommt erst irgendwann bald ins Kino.
Mhm. Ich war letztens mit einem Freund beim Fantasy-Filmfest. Das ist für uns immer so ein Termin, wo wir eben uns Filme im Original dann angucken, die meistens irgendwann später hier als, ja, teilweise ins Kino kommen, teilweise aber auch nur auf Blu-ray oder DVD erscheinen. Und wir haben vor kurzem den Film Talk to Me gesehen. Der ist jetzt gerade dabei. Ich glaube, der kommt auf Blu-ray direkt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Es ist ein moderner Horrorfilm, bei dem es darum geht, dass eine Gruppe von Jugendlichen ein Artefakt gefunden hat, eine Hand. Und wenn man diese Hand eben auf den Tisch stellt und sie mit einem bestimmten Ritual berührt, beschwört man einen Geist, der dann auf der anderen Seite der Hand zuerst auftaucht und dann in den Körper desjenigen fährt, der die Hand gerade berührt. Das Ganze ist ein Partyspaß, man macht eben Videos davon, man lädt sie bei Instagram, Facebook, was weiß ich wo hoch. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das natürlich irgendwann schief geht. Jemand hält die Hand für zu lange, es beginnen seltsame Vorkommnisse und so weiter. Wir haben den Film im australischen Original gesehen und ich war sehr, sehr froh, dass ich deutsche Untertitel hatte, weil es war kaum zu verstehen. Aber der Film selber war wirklich grandios, sehr billig. Also man merkte an ein paar Stellen halt, dass nicht viel Budget vorhanden war, aber man hat das Ganze eben durch eine geschickte Kameraarbeit, ein gutes Drehbuch und eine interessante Geschichte ausgeglichen. Letztendlich ist das ein Film, der nicht nur eben gruselige Handlungen bringt und eine schaurige Geschichte erzählt, sondern der eben auch das Schicksal der Hauptperson thematisiert, was mit ihr passiert und wie sie sich durch die Hand eben weiter verändert, was mit der Hand vorher gewesen ist, was mit ihr später passiert. Ich fand den Film wirklich grandios gemacht für das, was er sein will. Es ist halt ein Horrorfilm, der auch genau das darstellen möchte. Und das Ende hat mich also wirklich sehr, sehr betroffen dagelassen. Auch hier keine Spoiler. Aber wenn ihr diesen Film jetzt irgendwann vielleicht auf einem Streamingdienst oder auch als diese silbernen Scheiben, ihr wisst schon, die man früher immer gekauft hat oder die alte Leute wie ich noch kaufen, wenn ihr das also irgendwo mal bekommt, werft mal einen Blick drauf, falls ihr wirklich Lust habt auf einen modernen Horrorfilm, der eben nicht einfach nur, ich werde dich jetzt mit diesem Messer aufschlitzen und das mache ich jetzt so grafisch, dass es richtig geil aussieht, sondern der wirklich versucht, eine Geschichte zu erzählen, dann guckt euch den an. Große Empfehlung von mir.
Sehr cool. Wir wollten jetzt eigentlich noch die andere gemeinsame Medienschau am Ende machen, aber ich glaube, des Audience Flows wegen, weil wir ja eh gerade bei Filmen sind, machen wir doch einfach den letzten Film noch gemeinsam, denn wir alle haben einen Film geschaut, das heißt, wir dürfen auch ein bisschen spoilern, weil die Silvia hat ihn auch geschaut, nämlich den Dungeons & Dragons Film, der leider genauso gefloppt ist, wie Indiana Jones gerade floppt.
Das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich fand diesen Film total grandios und ich liebe ihn und ich will ihn nochmal gucken und dann nochmal und dann nochmal. Also ist für Rollenspieler gerade so lustig und die Charaktere sind so toll dargestellt. Also es ist wie wirklich am Spieltisch. Und ich habe da mitgefiebert in dem Film und ich war da total drin in der Spielwelt und ich fand den echt grandios. Auch von der technischen Umsetzung her sehr schön gemacht und von der Aussage. Ja, ich fand den einfach toll. Super Popcorn-Kino. Ich liebe ihn.
Vielleicht fangen wir erstmal von vorne an. Worum geht's denn überhaupt?
Das ist eine gute Frage.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Ist das vielleicht ein Problem des Films, dass du das nicht mehr weißt?
Also ich glaube, man muss sagen, der Film, was passiert in dem Film, ist irgendwo eine Frage von zwei Ebenen. Weil auf der einen Seite habe ich eine, ich sage jetzt einfach Kampagnenidee, die der Spielleiter hatte.
Ja.
Nämlich die Gruppe wurde, das ist kein großer Spoiler, das passiert direkt am Anfang, die Gruppe wurde durch einen Verräter eben dem Verderben sozusagen ausgesetzt. Einige sind entkommen, einige sind nicht entkommen. Und als die, die eben jetzt im Gefängnis sitzen, sich dann befreien, machen sie sich auf den Weg, um zu klären, was mit den anderen passiert ist, was mit den Gegenständen passiert ist, und bewegen sich dabei durch die Welt der vergessenen Reiche, die, ich kenne sie jetzt nicht mehr so genau, aber nach dem, was ich gelesen und gehört habe, wohl recht genau dargestellt ist. Und sie legen sich eben mit einem ihrer ehemaligen Verbündeten an und in einer wunderschönen Rolle Hugh Grant als Bösewicht, der aber irgendwie ja so tollpatschig böse ist manchmal, dass man...
Super!
Ja, man amüsiert sich. Und das Problem ist dann, der zweite Teil des Films ist quasi alles, was während des Spielabends passiert, weil die Gruppenmitglieder ihre Würfe versauen oder weil ihnen irgendwelcher Blödsinn einfällt, den sie jetzt machen. Und so kommt mir der Film auch vor, dass man den so getrennt sich angucken kann. Und ich fand ihn aber auch, ich fand ihn grandios, weil ich da unheimlich viel Spaß dran hatte. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die keine Rollenspieler sind. Solange man bereit ist, sich auf diese beiden Ebenen einzulassen, funktioniert der Film. Und wenn man eben sagt, ich will nur eine Geschichte und nur diese eine epische Geschichte, dann funktioniert er nicht, weil der nimmt sich nicht ernst und das ist sehr gut so.
Ja, also es ist natürlich auch einer der Hauptcharaktere, der so seine persönlichen Dämonen mit sich schleppt. Also so ein bisschen Charakterentwicklung und Spiel ist da auch drin. Aber ansonsten ist es wirklich, es ist ein Film für Rollenspieler. Also mir kam das manchmal vor, wie in diesen Verfilmungen von The Gamers. Ich hörte manchmal die Würfel klappern und dachte, wow, kritischer Erfolg oder kritischer Misserfolg. Ich glaube, ihr wisst jetzt alle, welche Szene ich meine, ne, mit dem Zauberspruch. Und er nennt sich eben, wie gesagt, nicht ernst. Ich denke nur an den Toten, die da befragt wurden. Also der Humor ist teilweise sehr schwarz. Eben, ja, in dem Punkt funktioniert der Film einfach super. Also wer da jetzt eine tiefgründige, epische Story erwartet, so aller Herr der Ringe, ist da vielleicht nicht so ganz richtig. Aber wer schönes Popcorn-Kino haben möchte, einen schönen Fantasy-Film in einer Welt, die vielen ja zumindest einigermaßen bekannt ist, da kriegt man einfach einen guten Abend.
Ich finde, Ulrike hat es wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Um mal wertungstechnisch das auszudrücken, ich glaube, als normaler Filmzuschauer, der so Sachen wie zum Beispiel Fluch der Karibik mag oder so, das ist ja auch so ein Abenteuerfilm mit Fantasy-Krams, der wird wahrscheinlich da doch eine 2+ geben wahrscheinlich. Jemand, der natürlich die ganzen Dungeons & Dragons Easter Eggs mag, wahrscheinlich eine 1- oder so. Wir hatten ja am Anfang noch ganz kurz, dass es ein Flop war. Ich habe mal geguckt, er steht aktuell am heutigen Tag bei 208.177.026 US-Dollar, was eigentlich ein stattliches Ergebnis ist für so einen, in Anführungszeichen, Nerdfilm. Der ist halt einfach nur 150 Millionen Dollar teuer gewesen. Das ist das Problem. Wenn dieser Film halb so viel gekostet hätte, weiß ich nicht, B-Movie-Schauspieler genommen hätten und B-Movie-SchauspielerInnen oder sowas, dann wäre der ein super Erfolg gewesen. Und ich glaube, die ganzen Fantasy-Nerds wären da trotzdem reingerannt, weil die Lizenz halt zieht. Aber wenn du komplett die allerwichtigsten Rollen mit wirklich guten und vor allen Dingen wirklich sehr bekannten Schauspielenden besetzt, dann musst du dich wundern, dass der Film teuer wird.
Tja.
Aber ist das wirklich, sind das wirklich die Gagen, die so einen Film so teuer machen?
Ich kann dir jetzt sagen, was ich gerade gelesen habe, so Hintergrundinformationen zu Oppenheimer. Und da war das so, dass die ganzen SchauspielerInnen, die ganzen Stars, weil sie unbedingt mitspielen wollten, auf Gehalt verzichtet haben. Und nur, weil die drei HauptdarstellerInnen verzichtet haben und haben nur ein Viertel oder so ihrer normalen Gage aufgerufen, war der Film gleich mal um die 30 Millionen billiger.
Oh, okay. Ich habe meinen Beruf verfehlt.
Es sind deutlich mehr Stars als nur drei bei Dungeons & Dragons.
Wow.
Man muss dazu sagen, wir hatten ja schon mal Billigfilme zu Dungeons & Dragons. Und da hatten wir auch zum Beispiel Jeremy Irons drin. Wer es sich richtig hart mal geben will, der muss wirklich mal das Original Dungeons & Dragons von 2000 gucken. Da spielt Jeremy Irons den Bösewicht und man sagt ja immer so schön auf Englisch chewing the scenery, also er zerkaut die Kulissen und da bleibt keine Kulisse stehen, wenn er fertig ist. Also Jeremy Irons haut volle Kanne raus, was er kann. Und da muss ich sagen, da ist mir der neue Film deutlich lieber. Man hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen sparen können, ja. Aber man hat auch gehofft, dass die Lizenz eben stärker zieht. Und das hat offensichtlich nicht funktioniert.
Dann kommen wir mal zu einer Lizenz, die ganz gut zieht, nämlich Private Eye. Denn die Silvia hat in ihrer Medienschau was dazu mitgebracht. Und es passt auch, wenn wir kommen von einem Rollenspielfilm zu einem Rollenspielprodukt.
Ja, ich habe den Spielleiterschirm mitgebracht für Private Eye. Der war schon lange auf unserer To-Do-Liste und wir haben gedacht, viele, die danach gefragt haben, wollen wir auch nicht enttäuschen. Und jetzt in unserem Jubiläumsjahr zum 25. Firmenjubiläum haben wir uns dann überlegt, diesen Spielleiterschirm wieder rauszubringen. Es gab ihn schon mal 2008, da war aber dann ziemlich schnell vergriffen, weil wir auch da nur eine Limited Edition rausgebracht haben. Und ja, aber jetzt haben wir ihn halt überarbeitet und der wird halt zur Spielemesse jetzt erscheinen. Und ja, das ist halt ein sehr schöner Spielleiterschirm. Drei Seiten DIN A4 hochkant zum Aufstellen und mit einer sehr, sehr schönen Illustration von Manfred Escher, unserem Private Eye-Zeichner und Coverdarsteller. Und innen drin gibt es ein Heft mit einem Schauplatz, in dem zwei Abenteuervorschläge drin sind. Da geht es um die Stadt Corbridge, beschrieben von Martin Lindner, der auch Historiker ist und auch in Corbridge selber war. Weil Corbridge hat die Besonderheit, es gibt eine archäologische Ausgrabungsstätte und die hat Martin auch damals besucht in seiner Eigenschaft als Archäologe und Historiker. Und da hat er gesagt, wow, das Städtchen ist ja malerisch und ganz toll. Da muss ich auch ein Private-Eye-Abenteuer für schreiben. Und hat sich dann hingesetzt und hat das dann auch wirklich umgesetzt. Und das ist wirklich sehr schön. Das ist halt mit Inhalt in diesem Spielleiterschirm und das bringen wir halt heraus.
Sehr cool. Ulrike, was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe was ganz anderes. Ich habe lange überlegt, was mache ich denn? Und einfach, was ich jetzt gerade privat schon seit einiger Zeit sehr gerne höre, ich höre im Auto gerne mal Hörspiele. Im Moment habe ich die Paul Temple Hörspiele entdeckt aus den 50er und 60er Jahren mit René Deltgen. Und die gefallen mir super. Also ich finde die einfach nur toll. Ich habe auch dank Ralfs tätiger Mithilfe zu meinem Geburtstag auch jetzt anscheinend so gut wie alle. Und wie gesagt, die sind in den 50er, 60er Jahren erschienen. René Deltgen ist der Hauptsprecher und verschiedene Frauenrollen noch dabei und auch andere Sprecher zu der Zeit bekannt, heute weniger bekannt. Aber ich finde, die machen ihre Sache einfach so gut und das wird so gut dargestellt. Also auch die ganzen Geräusche, die gemacht werden. Man hat das Gefühl, tatsächlich, man ist schon fast in dem Film. Ich habe das mal live gesehen und zwar Bastian Pastewka ist ein großer Fan dieser Paul Temple Hörspiele. Und der hat ein verschollenes Hörspiel, das gab es nur noch in einer norwegischen Übersetzung, Paul Temple und der Fall Gregory. Das hat er sozusagen wieder ja rekonstruiert. Und ich war mit meinem Mann mal hier in Recklinghausen bei dem Live-Hörspiel. Da hatten die also alles Mögliche aufgebaut, von Schränken mit den Schranktüren, Gläsern, die unglaublichsten Gegenstände, also das sah da aus wie so ein Warenlager. Und da haben dann er und seine Mitstreiter, die eben die Rollen gesprochen haben, haben dann sozusagen mal gezeigt, wie diese ganzen Geräusche entstehen, die man dann da nur sozusagen als Aufnahme hört. Das war einfach richtig toll, also das war so zu sehen. Und ja, er hatte natürlich da wahnsinnig Spaß dran, das hat man auch gemerkt. Also die ganze Truppe da war sehr begeistert. Und so geht's mir bei diesen Hörspielen auch. Also ich habe das Gefühl, das sind richtige Schauspieler, die leben ihre Rollen. Und also ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Hörspiele einfach mal zu besorgen. Die sind vom WDR, die gibt's in sehr schön gestalteten Boxen. Da ist auch immer ein Booklet dabei, was so ein bisschen auch ein paar Hintergrundinformationen gibt. Man kriegt sie auch auf eBay zum Beispiel, ne? Aber die lohnen sich wirklich. Also kann ich nur empfehlen.
Sehr schön, sehr schön. Dann komme ich noch zu was ganz, ganz anderem. Und ich habe überlegt, ich mache einen Kurzrezensionsmarathon, quasi einen Rezensionsdreier, der sozusagen an die letzte Folge anschließt. Denn da ging es ja um Kinderrollenspiele und das Rollenspiel mit Kindern. Aber das ist ja erst das Ende eines zumeist langwierigen Prozesses, der normalerweise mit dem Dating beginnt und hoffentlich ganz am Ende mit dem Rollenspiel-Nachwuchs endet. Also kurz, ich stelle jetzt drei ziemlich gefeierte Comics vor, die sich alle irgendwie mit Sex und Dating befassen.
Der Überleitungskönig ist gerade die Treppe runtergefallen.
Und normalerweise macht man ja seine ersten Erfahrungen so mit Dating und so in der Jugend. Also fangen wir an mit, wie man auf Partys Mädels anspricht. Denn der handelt von zwei Teenagern, die, der Titel verrät es, auf eine Party gehen. Einer von beiden ist laut und offensiv, der andere schüchtern und zurückhaltend. Und sie erleben sie ganz unterschiedliche Dinge auf dieser seltsamen Party, wo es hübsche Mädchen in Hülle und Fülle gibt. Der Selbstsichere von den beiden geht dann auch rasch mit der Ersten aufs Zimmer. Der Schüchterne beobachtet die Szenerie und kommt irgendwann tatsächlich auch mal mit jemandem ins Gespräch. Nur um festzustellen, dass das keine gewöhnliche Party ist und dass die Mädels alle ein seltsames Geheimnis teilen. Und ich will da jetzt nicht spoilern, aber es ist vielleicht interessant, dass dieser Comic auf einer 18-seitigen Kurzgeschichte von Neil Gaiman basiert. Es geht am Ende also eher in Richtung Fantastik. Zudem legt der Comic einen starken Fokus auf das Thema Musik, daher würde ich diesen Comic schon als ziemlich nerdig bezeichnen. Das habt ihr jetzt bei der Einleitung zu diesem Rezensionsdreier bestimmt nicht gedacht, als ich von Sex und Dating geredet habe. Ich muss zugeben, ich persönlich war eher so mittelmäßig begeistert, aber ich kann ja bekanntermaßen weder was mit Musik noch mit Neil Gaiman anfangen. Da helfen auch die hübschen Zeichnungen nichts.
Oh.
Und dann habe ich den Comic deshalb meiner Schwester gegeben, die interessiert sich für diese Themen und die hielt ihn dann für den besten Comic des Jahres. Wenn ihr also auch so in Richtung meiner Schwester geht, euch für die gleichen Dinge interessiert, dann habt ihr einen richtig dicken Comic-Geheimtipp. Okay, und jetzt sind wir dem Teenager-Alter entwachsen. Vielleicht hat man schon die erste Trennung hinter sich gebracht oder knabbert noch an unerfüllten Sehnsüchten. Und genau darum geht es im zweiten Comic mit dem kurzen Titel Laura, in dem es logischerweise um eine junge Frau geht, die Laura heißt. Und die ist schwer verliebt, aber dummerweise in ihren besten Freund, der aber wiederum bereits eine Freundin hat. Aber irgendwie will sie sich damit nicht abfinden und ja, auch Frauen können mal den Konsent ignorieren und dann steht die Freundschaft nach einem missglückten Kuss auf der Kippe. Laura ist also mega traurig, weshalb sie ihre beste Freundin mit zu einer Party schleppt und dann flirtet sie wirklich mit jemandem herum, nur um dann festzustellen, dass sich die beste Freundin ihren Auserkorenen weggeschnappt hat. Und dann ist Laura halt noch trauriger und dann geht es ewig hin und her und am Ende macht sie einen charakterlichen Entwicklungsschritt vorwärts und ist jetzt ein neuer Mensch. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Ich bin irgendwann gedanklich mittendrin ausgestiegen. Es war echt langweilig. Das ist wieder so ein Comic, der wird vom Feuilleton hoch gelobt, weil man da mehr hineininterpretiert, als eigentlich nötig wäre. Ich meine, ich habe ja meine Mädels-Rollenspielrunde. Die sind zum Teil noch in diesem jungen Alter und haben tatsächlich genau solche Liebesprobleme, wie sie in Laura beschrieben werden. Aber das macht den Comic halt trotzdem nicht unterhaltsam. Das ist halt 0815 Standard Single-Dasein, Selbstmitleid, Herzschmerz, ohne irgendwelche Story-Besonderheiten oder irgendein herausstechendes Merkmal, wegen dem man dem Comic unbedingt lesen sollte. Bemerkenswert ist ja höchstens, dass der Comic schon echt gut aussieht, wenn man bedenkt, dass der Autor und Künstler Gilles Marc das hier in seiner frühesten Frühphase gezeichnet hat. Aber sonst ist da halt echt nichts. Also nee, auch wenn es überall irgendwie 5-Sterne-Rezensionen gibt, so toll ist Laura jetzt auch wieder nicht. Und nun sind wir wieder ein paar Jahre älter geworden und haben festgestellt, dass es dieses ganze rosarote Märchenschloss mit der großen Liebe und allem drumherum vermutlich nicht gibt. Was ist also die Lösung? Wir tinnern uns durch die Gegend, um wenigstens noch einen wegzustecken. Und damit kommen wir zum Comic O Cupid und damit kommen wir auch zu dir, Ralf. Denn ich weiß, du hast ja schon Rezension geschrieben. Und ich vertrete ja die Meinung, dass sich so etwas besonders gut klickt, wenn man erstmal prinzipiell gegen die Mainstream-Meinung feuert. Also beispielsweise, um mal beim Ask Me Anything zu bleiben, wenn ich jetzt einen Podcast mache oder ich würde ein YouTube-Video machen mit dem Titel Oppenheimer ist der schlechteste Film aller Zeiten, da würde sich das bestimmt besser klicken, als wenn ich jetzt die Wahrheit schreibe. Ich denke, du hast auch schon solche Erfahrungen gemacht, oder?
Ja, sowieso. Es ist nur so, dass man dafür eben auch sehr schnell Gegenwind bekommt.
Das ist ja einkalkuliert, der Klicks wegen.
Ja, natürlich. Aber da kommt dann eben für mich immer so der Punkt, ich versuche eigentlich immer nette Dinge zu sagen und nicht die bösen Dinge. Weil für mich bringt das nicht sehr viel, wenn ich jetzt tatsächlich einfach nur vor mich hin rante. Das finde ich immer schade, sondern ich empfehle lieber etwas, was mir gut gefällt. Darum würde ich zum Beispiel niemals etwas über Breaking Bad halten, was ich für eine der grauenvollsten, langweiligsten und dämlichsten Serien der Weltgeschichte halte. Aber mit dieser Meinung ziemlich alleine dastehe. Und würde ich das jetzt schreiben, würden bestimmte Leute natürlich sofort auf mir rumhacken und sich das anklicken, um sich dann aber nur über mich aufzuregen. Dann sage ich lieber, boah, also der D&D-Film, der war geil.
Du bist einfach zu gut für diese Welt.
Ja, bin ich. Aber das ist okay.
Und eigentlich wollte ich hier bei Oh Cupid tatsächlich so eine Clickbait-Einleitung bringen. Denn bei Amazon hat der Comic lediglich 2,3 von 5 Sternen. Da wollte ich dann mit sowas anfangen wie, na, aber so schlimm ist er jetzt doch wirklich nicht. Und dann sind Dinge passiert und ich musste mich um 180 Grad mit meiner Einleitung drehen. Denn Oh Cupid hat einfach mal 2 der wichtigsten deutschen Preise abgeräumt, nämlich den Hamburger Literaturpreis 2021 in der Kategorie Comic und den Peng 2023 für den besten deutschsprachigen Comic. Und da muss ich mich jetzt ernsthaft fragen, was zum Teufel ist eigentlich mit der deutschen Comic-Szene los, wenn das in 2 verschiedenen Jahren der beste deutsche Comic ist? Denn ich will jetzt Oh Cupid keinesfalls schlecht reden. Der ist, wie gesagt, wesentlich besser als 2,3 von 5 Sternen. Aber preisverdächtig ist diese Bumsgeschichte auch nicht. Okay, worum geht's? Wir hatten ja mal Corona. Also nein, wir haben immer noch Corona, aber jetzt interessiert's halt niemanden mehr. Jedenfalls hatte die Zeichnerin Helena Baumeister damals Lust auf Abwechslung und hat auf dem Handy ein wenig nach links und rechts gewischt. Und der vierte Mann, den sie kennengelernt hat, der gefällt ihr irgendwie ganz gut und die machen eine Radtour und das läuft auch nicht schlecht und dann treffen sie sich nochmal und dann gibt's endlich Sex. Und der Typ sagt halt vorher schon, dass er nur auf Spaß aus ist, aber die Helena hat sich doch irgendwie ein bisschen verliebt und deshalb ist es natürlich total blöd, dass er nur Spaß wollte. Ende. Und das, meine Damen und Herren und diverse, ist angeblich der beste deutsche Comic. Muss ich da eigentlich noch mehr zu sagen? Vielleicht, und ich meine, ich sag ja immer, aber diesmal wirklich, schaut unbedingt mal in die Shownotes. Da ist die Verlagswebseite verlinkt und da schaut euch mal die Beispielzeichnung an. Ich weiß nicht, ob das noch Skizzen sein sollen oder schon Bleistift-Expressionismus und ich würde niemals behaupten, dass ich besser zeichnen könnte, aber an diesen Stil komme selbst ich verdammt nah ran mit meinen Zeichenkünsten. Also, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu jetzt sagen soll oder was dieser Comic mir sagen will. Ich meine, da gibt's noch 2 Vögel, die dann das Vögeln irgendwie kommentieren, was für ein Wortwitz, aber die tragen jetzt auch nichts Gehaltvolles oder Lehrreiches bei. Das ist halt einfach eine Geschichte über 2 junge Leute aus Sicht der Frau, die sich zum Sex verabreden. Und wir sind alle erwachsen, wir hatten sicherlich alle schon One-Night-Stands, wir wissen alle, wie sich das anfühlt und sicherlich haben wir uns auch schon mal verliebt und der Gegenpart hat uns irgendwie am nächsten Tag rausgeschmissen, weil er uns nicht liebte. Und die Helena schafft es schon tatsächlich, diese Gefühle rüberzubringen. Und das hier liest sich von den 3 heute vorgestellten Comics auch zweifelsohne am schnellsten weg. Aber ernsthaft, wenn das der beste deutsche Comic ist, dann hat Comic Deutschland riesige Probleme. Eigentlich ist es witzig, kaum ist der superkritische André mal nicht da, werde ich plötzlich der Grumpy Old Man.
Ich frage mich vor allem, warum liest du die Dinger dann?
Tatsächlich.
Weil es klingt alles so.
Tatsächlich sind ja mir alle im Comicladen irgendwie in die Hände gefallen und klang interessant, was so auf dem Klappentext stand.
Ich weiß nicht. Also ich bin alt, ja. Also ein Comic über Sex und Dating, das ist nur so ungefähr das Letzte, was ich mir wirklich durchlesen würde.
Ja.
Ach, da gibt es tatsächlich ein paar wirklich, wirklich gute Comics zu.
Das mag durchaus sein.
Aber keiner von den 3 genannten gehört dazu. Aber okay, gehen wir doch mal ein bisschen in die Vergangenheit. Wir kommen zum Hauptthema, denn Steampunk ist ja sozusagen Vergangenheit. Und vielleicht fangen wir mit dem Grundlegenden an. Was ist denn dieses Steampunk?
Was ist Steampunk? Ich habe mal eine schöne Beschreibung gelesen, die fand ich irgendwie total toll. Das ist, wenn Gothics die Farbe Braun entdecken.
Ich sag dazu, das ist viktorianische Science Fiction, beziehungsweise Jules Verne irgendwie gelebt. Ja, und im Braun. Braun ist und Messing, das sind so die wichtigsten Farben, das stimmt.
Und mit Dampf.
Ja, da, ohne Dampf geht es natürlich schon mal gar nicht.
Ja, das ist halt eine Fantasy-Welt, in der Dampf das vorherrschende Energiemedium ist. Und dadurch verändert sich natürlich die Maschinen. Die werden größer, die werden lauter, die werden schmutziger. Und deswegen ist alles braun von diesem Rauch und von diesem Dampf. Und das ist das auch mit seinen ganzen Problemen, Umweltverschmutzung und was weiß ich. Das lässt man so ein bisschen außen vor eigentlich, aber man feiert das eben, dieses Nostalgische daran. Also es gibt ja sehr viele, die dann auch Eisenbahnen und so weiter eben sich angucken und Dampfmaschinen und sowas. Und das will man irgendwie auch in seinen Kostümen, die man dann entwirft, mit reinbringen. Da gibt es also Hüte, die dampfen und Handschuhe mit LEDs und komischen Gliedern, die sich bewegen von alleine und sowas eben alles. Also das ist eine sehr bunte Szene. Ja, eine ganz eigene Bewegung auch.
Es ist auch sehr technisch eigentlich. Es ist eigentlich eine fantastische Technik, weil Technik nimmt einen ganz starken Stellenwert ein. Wir sagten ja gerade schon Dampf, es wird der Dampf, die Dampfmaschine, also Dampf als Energiequelle, sehr hoch gelobt. Und man nimmt eigentlich so das 19. Jahrhundert, so um 1900, so die Zeit, nimmt man sehr technikgläubig, wobei es auch Steampunk, auch Filme gibt oder Bücher, die da auch sehr kritisch Töne anschlagen. Und dann wird diese Technik genommen und ins Fantastische weitergedacht. Also man nimmt Ideen zu Flugmaschinen und die funktionieren dann wirklich. Oder Dampfeisenbahnen, die dann noch viel schneller sind. Oder die Technik wird, wie gesagt, als Grundlage genommen, aber dann eben fantastisch überhöht und die kann dann alles Mögliche, eben auch ganz verrückte Sachen. Ich sage hier immer Jules Verne dann, ne, mit den fantastischen Flugmaschinen, fliegende Städte und so weiter, bis hin bei Space 1889 mit den Raumschiffen und so. Also das ist da auch sehr wichtig. Während die Gesellschaft so ein bisschen auch viktorianisch ist.
Oder wilhelminisch auch angehaucht.
Ja. Genau, ne? Also es gibt viel Positives, viel Buntes, aber es gibt auch Negatives, je nachdem, wie jetzt die Richtung und der Grundtenor dann gerade so gedacht ist dann in dem Film oder in der Szene oder der Darstellung, die da jetzt genommen wird. Aber es ist ja grundsätzlich bunt, das muss man sagen. Und braun natürlich, ja.
Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, es kommt immer darauf an, ob man den Steam-Anteil jetzt höher bewertet oder den Punk-Anteil.
Ja.
Mhm. Also Steam-Anteil, das ist so dann dieses Verträumte, wo es eben jetzt alles mit Dampf gibt und toll und super. Und der Punk-Anteil, wenn man den eben höher bewertet, wird man eben möglicherweise auf Welten stoßen, in denen eben, ja, der Dampf dafür sorgt, dass alle möglichen Stadtteile in grau-schwarzem Aschenregen versinken und die Menschen eben noch mehr gequält werden, als sie sowieso schon gequält wurden in der Zeit als Arbeiter oder Lohnsklaven oder wie auch immer man das nennen wollte. Aber sehr häufig ist es dann eben tatsächlich auch dieser fantastische, so ein bisschen alles positiv bewertende Anteil, der da auch vorherrscht.
Ja.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist auch dieses positive Weltbild. Also gerade auch bei vielen Filmen ist das so, dass diese Technikbegeisterung und der Mensch als der Beherrscher der Welt und auch der Magie und auch dieses dieser fantastischen Welt ist halt da noch ungebrochen. Also es gibt verrückte Wissenschaftler, die halt keine Grenzen kennen und Experimente machen. Und da gibt es so diese moralische oder ethische Frage, die heutzutage gestellt wird, zum Beispiel bei uns in unserer Welt, die gibt es da so nicht. Und erstmal ist alles toll. Und das ist auch etwas, was Steampunk ausmacht.
Ja, so eine Technikgläubigkeit. Im Grunde genommen so das Technikgefühl vor dem Ersten Weltkrieg. Da war ja auch viel, da glaubte man ja auch immer schneller, höher, weiter. Ein Ausdruck war ja die Titanic, die dann geradezu grandios gesunken ist und der Welt gezeigt hat, nicht alles ist möglich, beziehungsweise menschliches Versagen kommt dann auch immer noch dazu. Aber im Großen und Ganzen ist es schon eher eine positive Sicht auf die Technik. Es gibt natürlich auch andere Steampunk-Sachen, zum Beispiel die grandiose Comicreihe Steam Noir, die da eine ganz andere Welt zeigt. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, wird die Technik doch positiv gesehen und entsprechend verwendet und führt zu den unglaublichsten Auswüchsen.
Das klingt ja jetzt alles super spannend und interessant, aber um jetzt mal den Bezug zu Volsung herzustellen, wenn du schon so ein super cooles Steampunk-Setting hast, warum zum Teufel machst du denn da Fantasy rein?
Das gehört doch dazu. Also, wir haben ja schon gesagt, dass Steampunk auch immer gleichzeitig was Fantastisches mit sich bringt. Also, diese Dampfmaschinen, die man im Steampunk so entwickelt oder sieht, die kann natürlich normal gar nicht funktionieren. Die werden ja viel zu groß und viel zu schwer und so. Und um die eben kleiner zu machen, braucht man eben irgendwie Äther oder irgendwas, was eben noch mehr Energie bringt, damit die Maschinen kleiner werden können. Und so bringt man da die Fantastik oder die Magie da rein. Und da gibt es halt auch sowas wie Golems und so. Also das geht ja Hand in Hand bei Steampunk mit der Fantastik und der Magie. Und deswegen auch natürlich bei Volsung.
Na, dann bleiben wir doch bei Volsung. Worum geht's denn eigentlich? Erklärt mir doch einfach mal, was ist das? Wie funktioniert die Welt? Worum geht's? Das ist alles Übliche halt.
Ja, es ist eine sehr bunte Welt, also eine Steampunk-Welt, in der es zusätzlich noch Fantasy und eigentlich auch Fantastik, das sind ja eigentlich im Grunde zwei ähnliche, aber doch unterschiedliche Genres gibt. Es ist nicht unsere Welt, aber sie ist sehr ähnlich, was den Einstieg wunderbar erleichtert. Urda ist eben eine Welt so um 1900, 1910, in der eben der Dampf die wichtigste Energiequelle ist. Es gibt Nationalstaaten, es gibt eine technische Entwicklung, also analog zur Industrialisierung. Ich sage also nur so ständig neue Erfindungen, dann Landflucht, immer wachsende Städte, eine etwas hierarchische Gesellschaft, wobei die Charaktere mehr so im oberen Bereich angesiedelt sind und gleichzeitig mit viel fantastischen Elementen. Das heißt, es gibt nicht nur Menschen, sondern die ganzen Fantasy-Völker, so Oger, Trolle, Orks, Zwerge, sind dort eingepasst. Man hat also, die Macher haben also sehr liebevoll so Klischees ausgeschlachtet. Bleiben wir mal zum Beispiel bei den Zwergen. Auch hier sind die Zwerge die Techniker der Welt, die gerne unterirdisch leben. Sie sind also auch etwas empfindlich gegenüber Sonnenlicht. Deshalb sind Zwerge führend in der Herstellung von Sonnenbrillen und Sonnenschutzcremes. Und sie sind zum Beispiel das stärkste Volk in Wotanien, einem sehr wichtigen Land in dem Europapendant. Ja, es gibt Magie, das heißt also auch hier spielt die Fantasy rein. Und gleichzeitig ist es eine sehr palpige Welt. Wir waren ja vorhin bei Indiana Jones und das passt natürlich hier wunderbar. Also auch in Volsung kann man seltsame Völker, verschollene Artefakte erkunden, in Dschungeln, die noch keiner betreten hat, also zumindest kein Europäer. Ja, wie gesagt, eine sehr bunte, palpige Welt, in der man alles machen kann von klassischen Detektivabenteuern hin zu wir versuchen einem Wissenschaftler daran zu hindern, die Weltherrschaft zu ergreifen. Irgendwie wollen viele Wissenschaftler immer die Weltherrschaft ergreifen. Das scheint irgendwie vielleicht in der Stellenbeschreibung zu sein.
Macht ja auch Spaß.
Ja, natürlich. Ne? Bis hin zu klassischen, ja, Indiana Jones Abenteuer, also nach irgendwelchen verschollenen Artefakten zu suchen. Man kann Menschen, Ogre, Orks, Zwerge und so weiter spielen und das eben auch mit einem sehr vielfältigen Regelsystem, was das auch alles ermöglicht.
Das Besondere an diesem Regelsystem ist ja auch, dass man Spielkarten und Token hat, mit denen man die Würfelpunkte, die man erwürfelt, noch aufwerten kann. Also man kann die einsetzen bei seinem Spielzug und sich dann noch so spektakuläre Sachen ausdenken, die man dann halt mit diesen Karten, die man hat, auf der Hand hat, dann noch bezahlt und Token noch einsetzt, damit das dann auch klappt. Das ist ein sehr schönes Regelwerk und ermöglicht halt auch, dass Anfänger direkt sehr spektakuläre Stunts machen können, was sehr schön ist und cineastisch.
Na, das passt doch ganz gut, dass ihr selber die Regeln ansprecht. Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Ich spiele jetzt einen Zwerg und will über eine Mauer drüber klettern. Oder, keine Ahnung, ich spiele einen Zwerg und will Ralf aufs Maul hauen. Also, natürlich nur im Rollenspiel.
Hey.
Wie würde das denn regeltechnisch funktionieren? Wie würde so eine Probe funktionieren?
Ja, erstmal, du bekommst einen Schwierigkeitsgrad. Oder wir fangen mal anders an. Du hast üblicherweise 2 W10 zur Verfügung. Die bilden einen Pool. Das heißt, die werden nicht addiert, sondern die sind unabhängig voneinander. Und ich bin jetzt deine Spielleiterin und sag, ja, die Mauer ist ziemlich glatt. Das ist, ja, das ist schon ziemlich schwierig. Da musst du jetzt eine 15 erreichen. So, jetzt weiß jeder 2 W10, die unabhängig voneinander sind. 15 könnte schon mal schwierig werden. So, du würfelst jetzt also deine beiden Würfel. Der höchste gilt. Und du hast natürlich auch Fertigkeiten. Dann kannst du den Wert deiner Fertigkeit dazu zählen. Je mehr du diese Fertigkeit gelernt hast, desto höher ist dieser Wert. Der kommt noch mit dazu. Du kannst es jetzt schaffen. Oder du hast zum Beispiel, das ist das Besondere, es gibt explodierende Würfel. Also wenn du jetzt eine 10 würfelst, in manchen Fällen sogar auch niedriger, dann explodiert der Würfel. Das heißt, du kannst nachwürfeln. Da gibt's also teilweise ganz tolle Ergebnisse von irgendwie über 40. Das habe ich wirklich schon erlebt in Rollenspielrunden. Und ja, dann ist diese Mauer natürlich überhaupt gar kein Hindernis. Du hüpfst da geradezu drüber. Du hast sie überhaupt kaum bemerkt. Solche Möglichkeiten gibt es. Jetzt gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Du schaffst die Probe jetzt zum Beispiel nicht. Dein Wert ist nicht so, du bist nicht so gut im Klettern. Die Mauer ist sehr glatt und du kommst jetzt irgendwie auf eine 13. So, jetzt kannst du Spielsteine einsetzen. Mit dem Spielstein kannst du dir zum Beispiel noch einen Würfel dazu kaufen. Das ist so ganz klassisch. Kannst also nochmal würfeln und mit etwas Glück hast du dann die entsprechende Zahl. Oder du hast einen besonderen Gegenstand, den du damit einsetzen kannst. Ja, du hast zum Beispiel eine Peitsche, die du damit verwenden kannst. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel einen Baum, um den du die Peitsche wickeln kannst und dann ziehst du dich hoch. Du kannst sie also mit dem Spielstein einsetzen. Jetzt kann es natürlich passieren, dein neuer Würfel hat es auch nicht gebracht, du hast keinen passenden Gegenstand, aber du hast noch Spielkarten. Die Spielkarten kannst du jetzt auch noch einsetzen. Die haben einen numerischen Wert, Also ein Ass ist mehr wert als jetzt, sagen wir mal, eine 3. Und die haben aber auch, je nachdem, was für einen Charakter du hast, können die auch noch die Geschichte verändern. Ganz klassisch mache ich das immer mit der Karte, die Überleben bedeutet, für den Typus Entdecker. Und da, das ist natürlich dann in dieser Situation die ultimative Karte. Die bringt dir dann nicht nur deine zusätzlichen Punkte, die du da brauchst, sondern du kannst natürlich jetzt auch mal die Geschichte verändern und sagen, ich gucke mich jetzt mal um. Also hier an der Stelle ist die Mauer ja ziemlich glatt, aber ich sehe doch da hinten, da sehe ich doch ein paar Mülltonnen stehen. Die nehme ich mir jetzt, weil jetzt reicht's ja auch mit den Punkten und an denen kletter ich jetzt hoch und dann komme ich über die Mauer. Ja, dann hast du es geschafft, dann bist du über der Mauer.
Und wenn ich mir einen Charakter erschaffen will, um das zu spielen, wie würde das denn gehen und vor allen Dingen, wie lange würde das denn dauern? Also ist es jetzt fix gemachte 5 Minuten oder muss ich mich richtig reinquatschen und 2 Stunden dran arbeiten?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also 5 Minuten reichen auf gar keinen Fall.
Ja, schon, weil wir haben ja kanonische Charaktere bei uns im Regelwerk. Okay. Und die kann man ja dann nehmen und das dauert keine 5 Minuten.
Das kannst du machen. Also wir haben fertige Charaktere da, das stimmt. Wenn du deinen Charakter selber machen willst, also ich glaube nicht, dass man 2 Stunden braucht. Aber ja, ein bisschen braucht man schon, einfach weil du festlegen musst, welchen Typus hast du. Es gibt 4 Archetypen, das heißt so die Grundanlage eines Charakters. Bist du eher mehr so ein Draufgänger, also so kriegerisch unterwegs, oder bist du mehr sozial eingestellt, bist also sozusagen im gesellschaftlichen Bereich eher unterwegs. Dann wählst du natürlich noch deine Spezies, also bist du ein Zwerg oder ein Mensch oder so weiter. Deine Nation, wir sind in einer Welt um 1900, da ist die Nationalität sehr wichtig. Kannst du Magie oder keine Magie? Wenn du Magie kannst, welche Art? Es gibt verschiedene Arten von Magie-Schulen. Und natürlich dann so Besonderheiten. Also es gibt sehr viele sozusagen Vorteile, besondere Requisiten. Am Anfang sind das natürlich nur wenige, die man auswählen kann. Und die machen deinen Charakter dann noch einzigartig. Der eine kann besonders gut argumentieren. Der nächste hat, bleiben wir mal bei der Peitsche, ne, hat diese besondere Peitsche als Requisit. Die dritte hat ein verstärktes Korsett. Der vierte kann, weiß ich nicht, sich mit besonderer Geschwindigkeit bewegen in besonderen Situationen. Also da kann man sich vieles aussuchen und so seinen Charakter individuell machen. Das dauert dann natürlich ein bisschen, sich das auszusuchen, sich das anzuschauen. Macht natürlich auch viel Spaß. Und du beschäftigst dich natürlich auch schon sofort mit deinem Charakter. Ne, was kann er so, vielleicht woher kommt er? Und solche Dinge, die stellt man, solche Fragen stellt man sich dann ja auch, wenn man sich das mal anschaut, was da so möglich ist.
Und welchen Umfang habe ich? Also beispielsweise, wie viele verschiedene Völker habe ich, um mir was auszusuchen? Wie viele Klassen, um mir was auszusuchen? Meinetwegen auch, wie viele Nationen oder Länder oder Städte, die ich bespielen kann?
Oh, da muss ich mal nachdenken. Die Völker, Moment, wir haben Menschen, Oger, Trolle, Orks, Zwerge, Halblinge, Gnome.
Elfen.
Genau, die Elfen habe ich auch noch. Da sind wir jetzt bei 8. Ja, also die kannst du dir natürlich aussuchen. Die Nationen, Volsung hat viele weiße Flecken, bewusst. Die haben das Europa-Pendant sehr genau ausgearbeitet. Das heißt, diese Länder werden ganz gut beschrieben, aber auch jetzt nicht jede Straße und jede Stadt, sondern mehr so, dass man einen Eindruck bekommt, dass man die Atmosphäre und das Besondere an einem Land feststellen kann. Das ist so ein bisschen wie, ja, wie gesagt, einen Eindruck bekommen. Ich merke, es ist spät. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Nationen. Ach du meine, da müsste ich jetzt mal durchzählen. Du kannst natürlich auch was ganz Exotisches machen. Du kommst aus Atlantis, das ist das Amerika-Pendant, und deckst dir auch viel selbst aus. Das ist auch alles möglich. Da müsste ich jetzt echt mal nachzählen, was wir da alles haben. Aber es ist viel Raum für eigene Ideen. Aber dadurch genau, dass Klischees verwendet werden, hat man ganz schnell ein Bild im Kopf.
Also man sollte vielleicht sagen, der Anfang ist sehr häufig Alfheim, also das Land der Elfen, vereinfacht gesagt, was ungefähr Großbritannien entspricht. Man kann dort aber eben auch ganz andere Rassen spielen. Soweit weiß ich es also auch.
Ja.
Und von da aus kann man sich dann eben weiter bewegen. Und da hat man natürlich jetzt wirklich Klischees, bis der Arzt kommt. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck, um jetzt erstmal den Einstieg zu finden. Und danach hat man eben die Möglichkeit, das eben auch in verschiedenste Richtungen weiterzuentwickeln.
Ja, das erleichtert also unglaublich den Einstieg, na, weil du, wie ich schon sagte, man hat ganz schnell so die passenden Bilder im Kopf. Wie gesagt, Klischees erleichtern dann den Einstieg, aber wenn du dann ein bisschen weiter bist oder so, kannst du diese natürlich dann auch wieder durchbrechen. Also ganz klassisch, einer unserer Charaktere im Starter, also einer der fertigen Charaktere, ist ein Oger. Oger gelten als einfach gestrickt. Aber dieser Oger ist nicht einfach gestrickt. Aber er kann mit diesem Vorurteil natürlich spielen und so manchmal Beobachtungen machen, weil man ihn einfach nicht so beachtet. Er ist ja nur ein Oger.
Und welchen Umfang hat denn das Grundregelwerk? Also wahrscheinlich stehen die Regeln drin, wahrscheinlich steht drin, wie ich mir einen Charakter baue. Aber was steht denn noch alles drin?
Also es hatte den Spitznamen Ziegelstein. Im Polnischen, also es kommt ja aus Polen und das sagt vielleicht schon was aus über die Dicke des Buches.
Ja, es hat ja so ein B-Format, also es sieht wirklich aus wie ein Ziegelstein. Es hat in diesem B-Format 500 sehr eng bedruckte Seiten. Wir bringen es jetzt in A4 nach einer groben Rechnung. Wie gesagt, das Layout hat jetzt gerade angefangen, werden wir vielleicht so bei 400 Seiten liegen, ungefähr. Und es ist ganz viel drin. Man bekommt eigentlich ein Komplettwerk. Und die Regeln sind der kleinste Teil. Man bekommt also erstmal einen großen Baukasten, um Charaktere zu machen. Also da werden nicht nur die ganzen Völker beschrieben und die Charakterklassen, also die diese Grundtypen, diese Archetypen, sondern eben auch ganz viele Requisiten, also das sind besondere Gegenstände, Vorteile, die man haben kann, die man sich aussuchen kann, auch später, dann, wenn der Charakter sich weiterentwickelt, da gibt's also ganz viel. Dann gibt's einen großen Anteil Setting. Das heißt, dort werden die verschiedenen Länder beschrieben. Wie gesagt, der Schwerpunkt liegt auf Vanadia, das ist das Europa-Pendant. Aber auch die anderen Kontinente werden einmal gestreift. Eine Geschichte ist drin, die Spielwelt, die geschichtliche Entwicklung wird beschrieben. Dann gibt es einen Abenteuerbaukasten, also der typische Aufbau eines Abenteuers wird kurz beschrieben. Und dann gibt es einen unglaublichen Baukasten. So, was ist typisch für ein Wüstenabenteuer? Was brauche ich, wenn ich in einem Labor spiele? Welche typischen Versatzstücke brauche ich, wenn ich in einer Burg spiele und so weiter? Also da gibt es, ich glaube, das sind 70 verschiedene Ideen dafür. Dann gibt es eine Kampagne, ein Abenteuer. Für jedes Land gibt es einen Abenteuervorschlag. Dann für die einzelnen Epochen gibt es ebenfalls Abenteuervorschläge. Und ganz zum Schluss haben wir dann noch ein großes Kapitel, das sind die sogenannten Darsteller, also NSCs, seltsame Wesen, weniger seltsame Wesen, unheimliche Wesen, bekannte oder unbekannte. Also wir können auch Kapitän Nemo treffen oder eben Zombies, Dinosaurier, Wölfe. Also da sind alle möglichen Wesen und Unwesen beschrieben. Ja, also das sollte eigentlich ausreichen für sehr viele Spielabende.
Das klingt wirklich nach einem Komplettpaket. Gibt's aber auch noch begleitende Sachen, sagen wir mal extra Abenteuerbände beispielsweise oder vielleicht auch, weil ich weiß, es gibt ja ein Tabletop, was den gleichen Namen trägt, vielleicht irgendwelche Querverweise oder Regelcrossovers?
Zu dem Tabletop sollte man vielleicht mal sagen, wir haben das ja in der Vergangenheit so ein bisschen angekündigt. Ja, wir machen jetzt Volsung. Und da kamen sehr viele Anmerkungen. Ja, das ist ja toll, da gibt's bestimmt wieder neue Miniaturen und übersetzt ihr denn auch die Fraktion, die es noch nicht auf Deutsch gibt und ähnliches. Ich hatte Angebote dann auch bekommen von Tabletop-Seiten. Die Welt ist die gleiche, ja, also da hat auch eine Abstimmung in der Vergangenheit stattgefunden, aber das Tabletop ist halt, ich sag jetzt mal, kein Thema, weil wir da uns überhaupt nicht auskennen. Ist halt nicht unsere Kompetenz.
Aber die Figuren sind toll.
Die Figuren sind super. Ich bin auch am Überlegen, ein paar davon zu kaufen.
Ja.
Einfach, um sie mal hinzustellen. So, guck mal, hier, so sieht der aus. Ist der nicht klasse?
Ja, die sind sehr schön. Ja, was haben wir denn da noch? Also wir haben ja, Volsung hat ja schon eine etwas längere Geschichte. Wir haben also einen Starter gemacht, auch mit Mehrwert. Es gibt also da eine Vanadia-Karte drin, eine Weltkarte, die man natürlich dann immer weiter nebenher laufen lassen kann. Einen, so ein Einlegerblatt, wo die wichtigsten Aktionen kurz erklärt sind. Das heißt, das kann man sich schön daneben legen und damit spielen. Wir haben zwei sogenannte Urdapedias rausgebracht, also so Hefte, in denen wir Regelmechanismen erklärt haben, in dem so eine verkürzte Charaktererschaffung ist. Natürlich sind Abenteuer drin. Wir haben ein Abenteuerband rausgebracht und das sind alles auch Abenteuer, die noch nicht übersetzt sind, sondern das sind deutsche Abenteuer. Wir haben eine Seite volsung.de, die von unserer Chefredakteurin, der Joanna Lenz, betreut wird. Da ist auch ein übersetztes Abenteuer noch drauf. Da sind die Charakterblätter zum Download, sowohl Blanko als auch auf die Archetypen gemünzt. Die werden wir jetzt noch ganz leicht überarbeiten. Da sind 2, 3 Wörter, die wir geändert, also Begriffe, die wir geändert haben, aber man kann sie eigentlich benutzen. Was haben wir denn noch gebracht? Ja, das ist, glaube ich, erstmal soweit alles. Und es gibt noch weitere Bücher im Polnischen, aber naja, jetzt machen wir erstmal das Regelwerk fertig. Das ist genug Arbeit.
Und du hast ja erwähnt, es gibt eine lange Geschichte zu diesem Spiel. Und ich habe so eine Erinnerung, Volsung ist schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit angekündigt worden. Warum hat das denn so lange gedauert?
Ja, das hatte mehrere Gründe. Aber der Hauptgrund war einfach, dass das war das erste Mal, dass wir was haben übersetzen lassen. Und wir haben uns natürlich Übersetzer gesucht, die auch sehr enthusiastisch da dran gegangen sind. Und leider mussten wir dann auch hinterher feststellen, dass die nicht so gut übersetzen konnten. Beziehungsweise in einem Fall war es sogar so, dass wir immer hingehalten wurden, ja, ich übersetze schon und wir haben dann halt auch eine Deadline gesetzt und kurz vor der Deadline hat diejenige dann gesagt, ich habe jetzt von den 250 Seiten, die sie übersetzen sollte, 20 fertig. Und dann haben wir natürlich etwas dumm aus der Wäsche geguckt und mussten uns dann erstmal einen neuen Übersetzer suchen. Und ja, wir hatten da kein geschicktes Händchen für diese Sache. Deswegen hat das dann eben auch länger gedauert.
Also uns haben auch bekannte Leute geholfen. Also es waren jetzt nicht alle Übersetzer schlecht. Also wir haben auch viele gute dabei gehabt.
Genau. Besonders dann das Team, was dann zum Schluss die Sache aus den Karren aus dem Mist geholt hat sozusagen. Das war dann wirklich ein ganz tolles Team und da kann man sich auch nur bedanken, dass die uns dann halt auch noch geholfen haben.
Ja, also wir haben da auch Lehrgeld gezahlt, muss ich ganz offen sagen. Ich meine, es war das erste Mal, dass wir so ein Projekt angegangen sind. Und wir haben da, wie gesagt, dann auch Lehrgeld bezahlt, sind da auch, wie gesagt, versetzt worden, haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die zwar Enthusiasmus, aber leider kein Können mitgebracht haben. Und dann ist es auch noch eine wirklich riesige Menge an Text. Das ist das eine auch noch. Und was noch dazu kommt, wir haben ja das Englische, also vielmehr das amerikanische Werk benutzt. Aber das ist ja selbst schon eine Übersetzung des polnischen Originals. Und wir haben zum Glück die Joanna Lenz als Redakteurin gewinnen können, die zum Glück auch Polnisch kann. Und da stellten wir dann auch noch fest, dass sich die Versionen in einigen Punkten dann auch mal unterscheiden. Und dann haben wir uns entschlossen, wir sind irgendwie alle Perfektionisten und haben gesagt, wir gucken uns das polnische Original dann auch mal an. Weil manches im Englischen ist auch nicht so eindeutig. Das ist eben das Thema Sprachebenen und wie ist es gemeint. Das hat natürlich dann auch noch mal auf die Zeit einiges draufgeschlagen, weil wir uns das einfach sehr sorgfältig angeguckt haben. Das heißt im Grunde genommen, die Spieler bekommen jetzt eine Übersetzung aus dem Amerikanischen und Polnischen, kann man fast schon sagen. Und das haben wir auf Herz und Nieren geprüft. Das kann ich nur so sagen. Das kostet natürlich viel Zeit.
Das glaube ich gern. Aber jetzt ist es ja quasi soweit. Ihr startet jetzt eure Vorbestellungsaktion. Wollt ihr vielleicht mal was dazu sagen? Also die üblichen Rahmenbedingungen. Wie lange geht die Vorbestellung? Wie teuer wird's denn? Kriege ich irgendwelche Boni? Ihr wisst ja, was kommt.
Ja, wir wollten also unsere Vorbestellaktion jetzt Ende Juli beginnen, das an einem Sonntag, das ist der 30. Juli, weil viele Leute sind da halt online und da haben wir uns überlegt, wir nehmen dann den Sonntag. Und die Vorbestellaktion wird eine ganze Zeit dauern, also den ganzen August auf jeden Fall und September natürlich und bis Oktober, bis zur Spielemesse, Anfang Oktober. Und wir werden, je nachdem, wie diese Vorbestellaktion läuft, haben wir uns verschiedene Optionen halt auch überlegt. Natürlich gibt es zu dem Regelwerk noch Sachen dazu. Also natürlich Spielkarten sind angedacht, Token, die gibt es extra dafür. Würfel sind in der Produktion und in der Mache, extra Volsung-Würfel. Und ja, es gibt natürlich die Karten, halt die Vanadia-Karte und auch die Weltkarte und Kristallographen. Das ist so eine Art Magazin, was aus ein, zwei Seiten, DIN A4 Seiten besteht, wo halt auch so die Nachrichten von Volsung drauf sind, was man als Abenteuervorschlag auch schon benutzen kann. Und das Ganze wird dann auch in einer Box geliefert. Also für diejenigen, die nicht nur das Regelwerk haben wollen, sondern auch die Spielkarten und die Token, die können kriegen dann auch eine Box dazu, wo man das alles reintun kann. Und ja, das so in der Richtung haben wir uns das überlegt. Zu den Preisen, ja, will ich mich noch nicht so äußern, weil ich da noch auf Angebote warte von den Druckern. Aber ja, das wird sich bei dem Regelwerk wahrscheinlich so, ja, um die 70 €, vielleicht ein bisschen weniger. Kommt drauf an, was wir da noch raushandeln können bei der Druckerei. Da in diesem Rahmen wird sich das bewegen. Es ist halt ein sehr dickes Buch. Es ist auch, wird in Farbe sein, Vollfarbe. Ich denke, da ist dieser Preis dann auch schon gerechtfertigt.
Und denken vielleicht manche, okay, das ist ja doch ganz schön viel Geld. Steht denn da überhaupt eine seriöse Firma dahinter? Und es ist vielleicht die Gelegenheit, nochmal den HörerInnen kurz zu erklären, wer oder was ist denn überhaupt die Redaktion Fantastik?
Ja, die Redaktion Fantastik gibt es seit 25 Jahren. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass wir dieses Jahr Jubiläum haben. Seit dieser Zeit bringen wir halt Rollenspiel raus und Rollenspielzubehör. Angefangen haben wir mit einem Taschenkalender, wo neben wir einen Überblick über die Rollenspielszene schaffen wollten. Wir haben halt redaktionelle Beiträge in jedem Monat gehabt und darin haben wir beschrieben, was es alles für Spielarten im Rollenspiel gibt, ob es jetzt das Figuren anmalen oder mittelalterliches Kochen oder was gibt es alles für Drachen in welchen Rollenspielwelten. Solche Themen haben wir da halt besprochen. Und was halt auch wichtig war, damals, als wir angefangen haben, gab es halt noch kein Internet. Und man hat sich halt als Spieler immer gefragt, wie finde ich denn jetzt andere Spieler? Wie finde ich Händler, die sowas haben? Und deswegen gab es bei uns im Kalender eine Adressenliste mit Händlern, mit Vereinen, Verlagen. Und so konnte man halt da schnell mal nachgucken, auch nach Postleitzahlen geordnet, in welcher Stadt ist denn jetzt der nächste Rollenspielladen zum Beispiel. Und so konnte man das eben auch als Nachschlagewerk eben immer benutzen, nicht nur als Kalender. Das haben wir 4 Jahre gemacht. Dann haben wir das Konzept leider einstellen müssen, weil wir wollten halt auch ein bisschen Geld dafür haben. Aber damals gab es solche Taschenkalender auch kostenlos von der Apotheke. Und deswegen waren die Leute auch nicht bereit, halt 12,50 auszugeben, D-Mark damals noch, für diesen Kalender. Und dann haben wir halt schweren Herzens gesagt, okay, jetzt müsst was anderes her. Und dann haben wir mit unseren Master Survival Packs weitergemacht. Das sind auch Spielhilfen für Rollenspieler, für Master, die halt Grundrisse brauchen und sich das nicht in stundenlanger Arbeit zeichnen wollen. Da haben wir dann halt fertige Häusergrundrisse und Schlösser und Burgen mit Geheimgängen und sowas alles halt für verschiedene Fantasy-Welten entwickelt und haben die dann auf den Markt gebracht. Ja, und dann kam Private Eye. Das war dann unsere erste Lizenz, die wir erworben haben von Thilo Bayer und Frank Betzler. Und ja, den Rest kennt man ja dann.
Und das war ein Blick in die Vergangenheit. Machen wir doch noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Nehmen wir jetzt mal an, dass eure Vorbestelleraktion so richtig fett einschlägt und tausende Leute werden es jetzt kaufen. Wie sieht's denn mit der Zukunft aus? Also einmal für Wolsung, also plant ihr eventuell das dann zu erweitern, Abenteuer, Quellenbücher, vielleicht Romane oder sowas? Oder keine Ahnung, wie Ulysses irgendwie für jeden Quatsch einen Soundtrack? Oder habt ihr irgendwie schon die Idee, noch andere Lizenzen vielleicht aus Polen zu kaufen?
Apropos Soundtrack, es gibt noch Musik, wird noch Musik geben zu Wolsung. Tatsächlich ist das gerade noch in der Mache, das wird auch gerade noch komponiert. Ja, wir wollen das natürlich weiterführen. Die Spiellinie ist wie bei unseren anderen Spiellinien, Finsterland, Seelenfänger und Private Eye. Wir bringen regelmäßig dann halt Sachen dafür raus, Abenteuerbände und Spielmaterial. Es gibt noch jede Menge Sachen auf der polnischen Seite. Da gibt es noch die Extraordinary Adventures. Und das, ich weiß nicht genau, was da alles drin ist. Auf jeden Fall ist das nochmal ein dickes Buch, was wir uns dann auch nochmal vornehmen wollen. Und also jede Menge Material, was es dazu gibt, das wir noch übersetzen können.
Ja, also wie gesagt, zu Wolsung gibt es noch ein paar Sachen, die wir machen werden. Natürlich Abenteuer. Das heißt, es kann auch gerne, können auch gerne die Leute... Wer es also hört und hat Ideen, dann hinterher zu Wolsung-Abenteuern, also bitte immer her damit. Das gleiche gilt für Finsterland. Also Finsterland führen wir natürlich auch weiter. Wir arbeiten ja aktuell an einem neuen Abenteuerband, der jetzt zur Messe kommt. Wir hatten ja einen Abenteuerwettbewerb gemacht und die beiden Siegerabenteuer sind da drin. Dann ist ja natürlich noch die große Schwarzenbrück-Kampagne. Die steht ja an, da geht's natürlich auch immer weiter. Ja, was machen wir noch? Seelenfänger, da ist der nächste Quellenband in Arbeit und da wird's bestimmt auch noch, da wird's auch noch so einiges geben. Also wir haben ganz viele Ideen, leider nicht so viel Zeit, wie wir gerne hätten. Aber ja, wir arbeiten da eigentlich kontinuierlich an unseren Spiellinien und ich denke mal, wir werden da immer wieder so einige tolle Sachen rausbringen können, die auch hoffentlich allen gefallen. Aber ja, jetzt ist natürlich erstmal die Vorbestelleraktion dran. Am besten immer mal wieder auf unsere Seite gucken. Da werden wir immer wieder informieren. Das macht dann kompetent der Ralf. Der ist ja in allen Medien unterwegs und wird dann natürlich, sobald es irgendwas Neues gibt, auch überall berichten, was wir uns denn da jetzt wieder noch ausgedacht haben.
Und dann kommen wir noch zur Gretchenfrage sozusagen. Warum sollte ich denn Wolsung kaufen bzw. vorfinanzieren? Also haltet doch mal ein flammendes Plädoyer.
Ja, erstmal ist es natürlich ein ganz tolles Steampunk-Rollenspiel. Davon gibt es ja noch nicht so viele. Es hat eben die Besonderheit mit den Regeln, mit Karten und Token und den schönen Würfeln. Und man kann halt, wie gesagt, schon als Anfänger sehr cineastische Sachen damit machen. Und das verspricht natürlich auch jede Menge Spielspaß. Und schon alleine die Vorstellung, mal einen Ogre spielen zu können, ist ja auch schon was Besonderes.
Ja, man kann also eine Vielzahl an Abenteuern in einer bunten, palpigen Welt spielen. Man kann alle möglichen Fantasy-Völker spielen, die dann aber angepasst sind an diese Steampunk-Welt, aufs klassisches Detektiv-Abenteuer, ne, oder auf den Spuren von Indiana Jones sucht man in den Dschungeln von Lemuria als Mitglied oder Anführer einer Expedition nach verschollenen Völkern, verlorenen Artefakten, oder man betritt das diplomatische Parkett und versucht, Agenten einer vielleicht feindlich gesinnten Nation zu enttarnen. Also da gibt es alle möglichen Dinge, die man tun kann. Oder man versucht, einen Wissenschaftler daran zu hindern, die Weltherrschaft zu ergreifen. Auch das ist möglich. Also bunte Abenteuer, vielfältige Abenteuer, spannend. Man kann ruhig spielen, man kann voller Action spielen, wie man das haben möchte. Also da bieten sich so viele Möglichkeiten. Und man kann seine eigenen Ideen einbringen, weil diese ganzen Länder und Schauplätze sind zwar, da hat man zwar sozusagen die Klischees, die Bilder im Kopf, aber man kann selber seine eigenen Städte erfinden, die Kontinente weiter mit Leben füllen. Das bleibt einem also auch selbst überlassen. Ja, einfach viel Platz für Fantasie, aber auch mit Hilfestellung sozusagen, wenn man erstmal noch nicht so ganz sicher ist, kriegt man genug Startmaterial an die Hand.
Dann hoffe ich doch und denke doch, dass die HörerInnen jetzt einen guten Eindruck tatsächlich bekommen haben, was sie denn erwartet. Und ich wünsche euch natürlich ganz viel Glück und danke euch ganz recht herzlich, dass ihr in dieser schwierigen und doch arbeitsreichen Vorbereitungszeit für die Vorbestelleraktion Zeit für mich gefunden habt. Und danke natürlich nochmal ganz herzlich den Ralf, dass er quasi unvorbereitet eingesprungen ist für den André, der heute leider aus persönlichen Gründen nicht konnte. Danke an euch alle.
Ja, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, uns hier darzustellen. Das macht natürlich auch immer Spaß und wir kommen ja immer gerne. Vielen Dank.
Kann ich mich nur anschließen. Also auch vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir hier ein bisschen informieren können. Und ansonsten gilt einfach, schaut bei uns vorbei. Guckt mal, was hier so alles gepostet wird. Also da wird es jetzt viele Neuigkeiten geben. Ja, so Stück für Stück wird dann so offenbart, was es so alles geben wird.
Genau. Wer sich dafür also interessiert, es gibt einen Linktree von uns, den Linktree der Redaktion Fantastik. Und da kann man sich dann sozusagen das soziale Netzwerk der eigenen Wahl angucken und sich also auch mal die einzelnen Webseiten und so angucken, was wir haben und was es da so gibt. Und da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten eben einiges auch speziell zum Thema Volsung drin haben.
Wie immer alles in den Shownotes und nicht vergessen, sehr gerne dürft ihr 5 Sterne geben bei iTunes, bei Spotify, Rezension schreiben, Kommentare schreiben. Alles, was ihr gerne würdet, könnt ihr machen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss dann.
Tschüss.
Tschüss.